Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Wir zählen Tag 32 des Krieges gegen die Ukraine und wir sehen heute einen erneuten Versuch, eine Lösung nicht mit Waffen, sondern mit Worten hinzukriegen in Istanbul. Da kommen heute die Verhandlungsdelegationen von Russland und der Ukraine zusammen. Der Vermittlungsversuch der türkischen Regierung. Wir sprechen über die Aussichten mit meinem heutigen Gast, der Soziologin Jutta Almendinger. Und zugeschaltet ist unser Russland-Korrespondent zurzeit in Warschau, Florian Kellermann. Gibt es denn schon erste Nachrichten von diesen Verhandlungen, erste Signale?
Ja, Berater von Präsident Zelensky, also vom ukrainischen Präsidenten, haben sich in einer Verhandlungspause zu Wort gemeldet. Ja, Michailo Podolyak, einer der Verhandler von ukrainischer Seite, hat gesagt, das Wichtigste sind jetzt für die Ukraine die Sicherheitsgarantien, die man erreichen möchte, dass es eben, wenn es zu einem Frieden kommt, klar ist, wenn die Ukraine nochmal angegriffen werden sollte, dass sie dann eben auch Partner hat, die sie dann auch aktiv mitverteidigen werden. Und das Zweite ist eben, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Da hat ein anderer Berater von Zelensky gesagt, wenn das möglich wäre, den Krieg jetzt insofern zumindest zu beenden, dass es einen Waffenstillstand gibt, dann sei man auch bereit, jetzt zunächst mal zu akzeptieren, dass sich die russische Armee aus ukrainischer Sicht in Anführungszeichen nur auf die Positionen zurückzieht, die sie vor Kriegsbeginn gehalten hat. Denn die Ukraine erklärt ja auch, dass sie die von Russland zuvor besetzten bzw. annektierten Gebiete auf der Krim im Donezbecken als ukrainische Gebiete weiter ansieht, aber man werde sich erstmal darauf einigen können, wenn sich die russische Armee hinter diese Linie, die es vor dem Kriegsbeginn gegeben hat, eben zurückzieht.
Das ist die ukrainische Seite, die Stichworte, die Sie da erfahren haben. Gibt es von russischer Seite bereits etwas oder falls nicht die Frage dazu, haben Sie den Eindruck, dass es da ein echtes Interesse gibt von russischer Seite, dass hier etwas gelingt bei diesen Verhandlungen?
Das ist etwas schwerer zu sagen, denn Russland hat ja eine weniger prominente Delegation geschickt, schon bei den ganzen Verhandlungen, die es bisher gegeben hat. Der Verhandlungsführer von russischer Seite ist nur in Anführungszeichen wiederum ein Berater von Präsident Wladimir Putin für Kulturfragen. Und auf ukrainischer Seite ist immerhin der Verteidigungsminister mit dabei. Also insofern hängt es von russischer Seite ja dann auch immer davon ab, was sagt denn letztendlich Putin dazu, wenn es zu einer Einigung kommen würde? Der kann dann immer noch sagen, nee, also was ihr da verhandelt habt, das passt mir nicht, das ist mir viel zu wenig. Das ist immer von russischer Seite alles noch ein bisschen unter Vorbehalt. Und das ist auch eines der Probleme der Verhandlungen, dass man eben nicht weiß, wie ernst meint Moskau wirklich diese Verhandlungen.
Ich habe heute Morgen im Spiegel-Newsletter die Schlagzeile gesehen. Sie reden aber wozu eigentlich, Jutta Almendinger? Die große Frage nach diesem Angriff Putins, wie viel Vertrauen kann man haben in eine andere Seite?
Naja, das Vertrauen wird niedrig sein, aber niedriges Vertrauen spricht als solches nicht gegen weitere Gespräche, gegen weitere Telefonate, die ja auch noch dann zwischen Scholz, zwischen Macron und Putin geführt werden. Also der Diplomatie, wenn ich es mal sozusagen auf diese Ebene bringe. Und man könnte sagen, ganz im Gegenteil sagen, man könnte sagen, je mehr man telefoniert, je mehr man in Diplomatie investiert, desto eher die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas wie ein klitzekleines Stückchen Vertrauen wieder aufgebaut wird, weil das ist ja immerhin die Grundlage von Vertrauen. Insofern gibt es für mich überhaupt gar keine Frage, Diplomatie ja oder nein, die Wahrscheinlichkeit von Fortschritten ja oder nein, sondern sie muss sein, man muss versuchen, um alles in der Welt in Speaking Terms irgendwie zu bleiben. Und wenn es nur darum geht, das Ganze zu verlangsamen, Zeit zu finden, auch Zeit zu finden, damit weitere Hilfen nach und in die Ukraine kommen.
Ja, die Frage ist natürlich auch, wer legt wie viel auf den Tisch? Florian Kellermann, Sie haben ja gerade schon deutlich gemacht, was die ukrainische Seite bereit ist, auf den Tisch zu legen. Die Frage der Neutralität, die abgesichert sein soll. Die Frage aber natürlich auch der Gebietsansprüche Russlands in den Separatistenrepubliken Luhansk und jetzt die Krim, die natürlich schon länger annektiert ist. Sie haben jetzt gerade diese Position zu einem möglichen Waffenstillstand bezogen. Ist das denn etwas, was von ukrainischer Seite im Prinzip auch Teil der Verhandlungsmasse ist, also im Prinzip ein Akzeptieren der Verkleinerung des Territoriums der Ukraine?
Offiziell nicht. Also offiziell steht man auf dem Standpunkt, das geht nicht. Das ist völkerrechtlich ukrainisches Gebiet und wir haben den Anspruch darauf. Ja, ich mag jetzt nicht spekulieren, was wäre, wenn eben ein Angebot käme, das dahin geht, ihr akzeptiert hier etwas, ich will nicht sagen genau was, Zugeständnisse, beziehungsweise zum Beispiel die Anerkennung der russischen Annexion der Halbinsel Krim. Und ja, dafür bekommt ihr dann aber wirklich sozusagen diese Sicherheitsgarantien, diese Sicherheit, der Krieg geht zu Ende und ihr könnt euer Land wieder aufbauen. Vielleicht dann ja auch, oder hoffentlich müsste er dann eigentlich auch sein, mit Reparationen von Russland, dass diesem Land ja auch mit materiell großen Schaden zugefügt hat, der Ukraine. Das geht ja in die hunderte Milliarden Euro. Ich mag nicht spekulieren, aber es ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen, dass es zu einer solchen Lösung kommen kann.
Wenn wir uns nochmal anschauen, wo da heute verhandelt wird, nämlich in Istanbul, eine Initiative des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. In der Vorkriegswelt, vor allem Dinger, war der ja eher Teil des Problems des Westens und nicht unbedingt der Lösung, die man so angestrebt hat. Das gilt ja in ähnlicher Weise, wenn wir das weiten, für die polnische Regierung. Ist das auch eine Folge dieses Krieges, wenn es jetzt um Allianzen geht? Machen wir da jetzt notgedrungen wieder Abstriche, was Rechtsstaatlichkeit angeht, was die demokratische Verfasstheit von Partnern angeht? Also auch so ein bisschen zurückdrehen in die Logik des Kalten Krieges. Wenn wir nur gemeinsame Feinde haben, dann reicht das schon.
Naja, ich würde es zunächst mal positiv sehen. Ich würde es wirklich positiv sehen, dass Polen und auch die Türkei sich nicht hier pro-russisch verhält und pro-russisch äußert, im Gegensatz und ja auch nicht enthält, so wie es beispielsweise China tun. Inwieweit man damit dann einkauft, dass man den Bruch gegen Menschenrechte nicht mehr sanktioniert, würde ich im Moment hinten dran stellen. Also wenn wir über den Krieg sprechen und wie wir hier weiterkommen, glaube ich, brauchen wir gerade solche vermittelnden Länder. Und von daher wurde ich positiv überrascht, insbesondere natürlich von Polen.
Jutta Almdinger hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für diese Einschätzung. Florian Kellermann, vielen Dank für diese Information zum Stand der Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland heute in Istanbul.